mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Diese Waffeln, die ich heute mit viel, viel Liebe gebacken habe, wurden extrem gewürdigt von meinem heutigen Gast Tim Bensko, der uns, lieber Clemens, absolut begeistert hat. Ein sympathischer Mann.
Ein sympathischer Mann, der auch viele Geheimnisse eigentlich mit der Macht der Waffeln preisgegeben hat.
Ja.
Hat erzählt, was auf seinem neuen Plattencover, da hat er sowas im Gesicht.
Ja.
Du hast rausgefunden, was es ist.
Ja, ich wollte es wissen, es gab relativ viel Deutungsspielraum, würde ich jetzt mal sagen, was das da ist in seinem Gesicht.
Dann vielleicht auch viel interessant für viele Fans, wie er es geschafft hat, dass Peter Maffay ein Geburtstagsständchen für seine Mutter singt. Das erzählt er uns.
Ganz genau.
Oder beispielsweise, wo er sich gerne beim Singen hinfasst. Und was ich so toll an dem fand, ist, du hast gerade gesagt, er ist sympathisch und er ist auch so tierisch auf dem Boden geblieben, oder? Der war so ganz überraschend angenehm normal. Das fand
ich glaube, das ist einer von denen, die einfach beschlossen haben, ich lasse mich hier von diesem ganzen Scheiß irgendwie nicht zu sehr um Finger wickeln. Ja. Und ich glaube, nur so kommt man durch dieses Geschäft durch. Ich glaube, der will einfach kein Rockstar-Leben führen. Und wie er auch sagt, ich schreibe einfach meine Songs und dann stelle ich mich auf die Bühne und dann mache ich das. Aber mehr halt auch nicht. Und ansonsten, oh Gott, hat er auch Schafe. Oh, aber dazu gleich mehr im Gespräch. Jetzt geht's aber wirklich los mit meinem Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Tim Bensko. So, liebe Freunde, es ist soweit. Wir sitzen aufrecht. Ich habe meinen heutigen Gast eingewiesen, ganz genau, wie er sitzen muss, damit er nicht zu nah am Mikrofon ist. Aber ich habe das Gefühl, er saß schon das ein oder andere Mal vom Mikrofon, denn heute ist bei uns der unglaubliche Tim Bensko!
Hallo!
Siehst du, jetzt beugst du dich schon nach vorne.
Aber nur ganz leicht. Ich habe versucht, ein bisschen...
Nee, die Leute können dich hören, weil wir haben diese unfassbare Technik, die es uns erlaubt, deine Stimme notfalls lauter zu regeln. Du musst es nicht mit physischem Ranrobben irgendwie versuchen.
Ich bin einfach sehr gerne sehr nah an Mikrofonen dran.
Ja, hörst du deine eigene Stimme auch so gerne über Kopfhörer?
Jetzt sprechend?
Ja.
Ja, sprechend, ja.
Singt nicht, oder?
Nee, singen, es ist jetzt nicht so, dass ich das ganz aufregend finde, aber ich finde, also wenn man jetzt sich selber hört beim Sprechen, spricht man automatisch so ein bisschen tiefer.
Mhm.
Es bekommt irgendwie sowas, als würde jemand anders mit einem sprechen.
Mhm. Und man wird sich seiner selbst sehr bewusst, finde ich.
Ja, auf eine merkwürdige Art und Weise.
Wenn ich hier, Entschuldige, ich habe schon ein bisschen angefangen zu essen. Wenn ich hier ins Studio gehe und den Kopfhörer aufsetze in der Einstellung, die vor mir meist ein Mann benutzt hat, dann ist das so brüllend laut eingestellt, weil das immer Männer sind, die sich sehr gerne hören.
Ach so.
Ja.
Aber ich neige dazu, mich nicht so laut zu machen auf meinem Ohr.
Nein, dann ist es
irritiert
ja auch viel.
Mich.
Ja, ich auch. Ich habe auch gehört, dass diese Stöpsel, die du hast du immer in den Ohren?
Ja.
Muss man ja. Ich habe ja beim Singen immer nur einen drin. Aber Kenner haben mir jetzt gesagt, mach mal zwei rein. Dann wird es vielleicht besser.
Ja, die Idee ist ja eigentlich, alles drumherum auszumachen.
Also, aber ich will nicht alles drumherum ausmachen.
Ja, das muss man dann wieder mit, da hat man nochmal so extra Mikrofone, die das wieder einfangen, ob man das auch regulieren kann. Also ja, das Ziel ist ja irgendwie, die Ohren nicht kaputt zu machen.
Ja.
Aber ich mag es auch nicht so richtig gerne.
Ich mag nicht so zugestöpselt sein beim Konzert, weil ich dann das Gefühl habe, ich verliere den Kontakt zu den Leuten, die da sitzen. Und die will ich eigentlich mit einem Ohr hören. Und das kann mir keiner da auf meinem Dinger drauf spielen. Deswegen habe ich immer nur eine Seite drin. Das heißt, ich bin hörgeschädigt dann nur zu 50%.
Verstehe. Also ich würde, ja.
Redest du bei deinen Konzerten mit den Leuten?
Sehr viel mittlerweile.
Es hat sich einfach rausgestellt, die Leute lieben es, wenn du nicht so viel singst.
Nee, aber ich finde jetzt gerade so bei so Konzerten ist das ja, ich finde das fast das Schwierigste, zwischen den Songs die Leute auch zu unterhalten und nicht einfach nur Songs zu singen, das können, glaube ich, eine ganze Menge, aber dazwischen auch unterhalten.
Wem erzählst du das? Das ist mein täglich Brot, weil keiner kommt wegen meiner Songs. Ich muss es immer mit dem Reden machen, weißt du?
Ich war ja schon bei einem Konzert vor dir, das hat mir gut gefallen, also zwischen den Songs.
Ja, zwischen den Songs. Ich erzähle natürlich, ich habe leider sehr früh in meinem Leben angefangen, darüber zu reden, dass ich alt und dick bin und jetzt ist es dann bald soweit. Früher war die Fallhöhe noch ein bisschen größer. Ich rede schon seit 20 Jahren drüber, aber jetzt passiert es demnächst. Ja. Worüber redest du dann?
Also tatsächlich neige zu Anekdoten.
Mhm.
Also erzähl irgendwelche Anekdoten, ob die jetzt stimmen oder nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt gesagt.
Das ist auch egal. Sie müssen nur unterhaltsam sein.
Und versuche einfach, ich neige zu humorvollen Überleitungen zu Songs. Was man jetzt, glaube ich, wenn man meine Songs hört, nicht unbedingt erwarten würde. Deshalb ist es auch immer ein bisschen irritierend für die Leute.
Mhm.
Aber ja, ich erzähle am meisten irgendeine Geschichte, wie irgendeine Sache passiert ist und warum die passiert ist. Und dann kommt ein unglaublicher Kniff, dass jetzt der nächste Song ja total dazu passt. Ach. Es ist oft auch Zufall, dass es dann passt.
Ja, manchmal verlabert man sich allerdings auch so, dass es dann am Ende dann doch nicht mehr passt. Aber das
ja, auch, aber selbst dann ist es irgendwie unterhaltsam, finde ich.
Aber ist es nicht Teil auch dessen, dass man einfach irgendwann keine Angst mehr hat, auf einer Bühne zu stehen? Also, dass man sozusagen nicht mehr Angst hat, was falsch zu machen, weil er erzählt einfach irgendwas und die Leute finden es eh toll. Und ob es dann passt am Ende oder ja, gut, nicht.
Das Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht, dass sie das eh toll finden. Aber ich habe jetzt für mich lustigerweise gerade erst festgestellt, dass wenn ich richtig gut vorbereitet bin auf so ein Konzert, also sprich mir so 2, 3 so Ansagen zurechtgelegt habe, dass ich dann irgendwie viel spontaner bin und dann auch einfach abstruse Sachen passieren. Also zum Beispiel haben wir gerade in Baden-Baden ein Konzert gespielt.
New Pop Festival. Moderiere ich immer. Wer moderiert es jetzt? Pierre M. Krause.
Ich weiß es nicht.
Guido Kanz.
Ich weiß es nicht.
Da war irgendeiner, der dir...
Ich war erst quasi, als alle fertig waren, kamen wir dann zum großen Jubiläumskonzert.
Als alle weg waren, seid ihr aufgetreten. Okay,
aber jedenfalls habe ich gerade einen Song gesungen und dann ist mir währenddessen so eingefallen, ja Mensch, wenn jetzt, also wir waren in so einem Theater gespielt und draußen vor dem Theater war eine große Leinwand, wo auch noch Menschen gucken konnten. Und da habe ich mich gefragt, wenn jetzt die Menschen da draußen sehr laut wären, würde man das jetzt auch auf der Bühne hören? Und habe dann während des Songs darüber nachgedacht, ob man das nicht mal ausprobieren könnte. Und habe dann gesagt, so, ich habe gerade während des Singens nachgedacht und hatte eine tolle Idee. Und habe jetzt überlegt, ob wir eben diese Leute da draußen mal schreien lassen und gucken, was passiert. Und dann habe ich dann gesagt, ihr alle jetzt bitte still sein hier drin und ihr draußen jetzt bitte Lärm machen.
Und?
Nichts. Das war es einfach nicht, Stille. Es kam nichts. Und dann das Beste.
Ja, in Baden-Baden sind die Türen sehr dick gepolstert. Ja, aus unterschiedlichen Gründen.
Das war in gewisser Art und Weise sehr unangenehm, aber der nächste Song hieß Am seidenen Faden.
Ja.
Und damit war es dann auch wieder so eine Überleitung, die hätte man eigentlich nicht besser schreiben können.
Oh, das haben wir zusammen gesungen.
Ja.
Und jeder Atemzug.
Es war romantisch.
Du hast selber das Echo gesungen.
Stimmt.
Oder?
Ja. Oh, das habe ich aber lange nicht mehr gesungen.
Atemzug.
Zu. Aber stimmt, das habe ich lange nicht mehr gesungen. Ich hatte so eine Phase, da habe ich das immer noch mal
das ist echoiert. Doch das Zug. Natürlich, mach das bitte. Ja. Hängt am seidenen Faden.
Ich spiele mittlerweile so ein bisschen eine andere Version, da macht das nicht mehr so doll Sinn.
Ah, eine Version, wo du offensichtlich keine Duettpartnerin mehr brauchst.
Ist jetzt eh nicht so ein Duettlied eigentlich.
Aber warum haben wir es denn dann zusammen? Das war dein Vorschlag.
Weil ich dich so mag. Das war dein Vorschlag.
Ja, das stimmt. Und dann stimmt.
Ich fand es einfach schön, bei deinem Konzert Gast zu sein, plötzlich.
Ja.
Und dann einfach diesen Song zu singen.
Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, aber es war ganz, ganz toll. Und vor allem, ich muss jetzt mal sagen, dass dein Auftritt bei mir in Berlin war das.
Im Tempodrom.
Im Tempodrom tatsächlich dazu geführt hat, dass ich bei meinen Freunden, die, sage ich jetzt mal, mein Övre noch nicht ganz überblicken, ja. Also die wissen, ich bin irgendwie im Fernsehen und so, aber dass ich jetzt singe und so. Als du kamst, ja, war das so, nee, geil. Tim Bensko, die singen mit Tim Bensko. Und hinterher haben alle, ich habe mich 2,5 Stunden abgemüht, ja? Und alle nur über dich gesprochen.
Das ist für mich wirklich
dass Tim Bensko da war. Kennst du den? Ist ja irre, ist ja irre. Das hat natürlich für mich unheimlichen Popularitätsschub auch innerhalb meines Freundeskreises gebracht.
Ich glaub dir kein Wort, aber es fühlt sich trotzdem ganz gut an.
Wer kommt zu deinen Konzerten und magst du es, wenn ganz viele da sind, die du magst? Oder kennst.
Ist die erste Teil der Frage auch auf die Menschen bezogen?
Ja, also wer kommt von deinen Leuten so?
Achso, ja, in Berlin kommen dann so Familie und meine Eltern.
Ja.
Mittlerweile bin ich da ganz entspannt. Früher fand ich das eher anstrengend tatsächlich. Man fühlt sich so beobachtet und hat Angst, Sachen falsch zu machen.
Ja, und man sieht sich durch die Augen der anderen dann.
Ja, ja. Aber mittlerweile ist es eher so, dass ich, also selbstbewusst genug bin, dass ich das schon, glaube ich, gut einschätzen kann, ob es jetzt ein guter oder ein schlechter Tag ist. Und dann ist es eher so, dass ich das genieße, weil ich auch spüre, dass die irgendwie ein bisschen stolz sind, dass man es irgendwie so weit gebracht hat.
Ja, total. Und hast du dann, aber ich denke dann immer an die. Haben die es jetzt hoffentlich schön? Haben die den Eingang gefunden? Ist es fußkalt? Haben sie genug zu trinken und so? Das stresst mich dann manchmal so ein bisschen.
Ja gut, ich habe ganz doll mich abgesichert bei solchen Sachen.
Bringt denen bitte regelmäßig was zu trinken und eine Decke.
Also, glaube ich, meine Eltern haben die Telefonnummer von jedem einzelnen Menschen, der bei uns in der Produktion beteiligt ist.
Und nutzen sie es auch.
Und nutzen die Chance auch.
Ja, rufen an und fragen, wie geht's dem Timmy?
Ja.
Ist er jetzt schon, geht er gleich auf die Bühne? Wir freuen uns.
Mittlerweile wissen die auch so ein bisschen, wie so die Abläufe sind. Ich glaube, meine Mutter ist immer noch aufgeregter, wenn sie zu Peter Maffay geht. Da hat sie mittlerweile auch so Telefonnummern, dass sie so Leute anrufen kann. Und dann ist sie schon so einen Monat vorher ganz aufgeregt, wen sie jetzt fragt. Ob das denn klappt mit den Tickets. Und ich sage immer, Mutti, das wird wahrscheinlich wieder klappen.
Ja, ist die Peter Maffay Connection eine, die du möglich machst, weil du jetzt inzwischen einfach alle im Showbusiness kennst?
Nee. Das ist wirklich
ein Anni, ganz... du bist doch auch aufgetreten bei Peter Maffay.
Ja, das ist ja
du bist doch ganz eng mit Peter Maffay.
Das ist immer noch die beste Geschichte meines Lebens, weil meine Mutter ist der größte Peter Maffay-Fan, den man sich vorstellen kann. Und ich habe irgendwann in meinem jugendlichen Leichtsinn zu meiner Mutter gesagt, es wird der Tag kommen,
da wird an Peter dem bei uns Peter im Wohnzimmer sitzen.
An deinem Geburtstag für dich Happy Birthday singt.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, ich habe da einfach
fest
vorgenommen, dass irgendwie ich, wenn ich dann mal irgendwann Sänger bin, das irgendwie organisiert kriege. Ja. Und ich habe es, also vor hunderten von Jahren habe ich ihr das quasi versprochen. Und dann tatsächlich habe ich postalisch einen Brief bekommen von Peter, der mich gefragt hat, ob ich denn nicht bei Tabaluga so eine Gastrolle singen möchte. Aha.
Was war das für eine Rolle?
Da war ich der Kuckuck, glaube ich. Oder war ich die Kuckucksuhr? Ich habe doch hier ein Kostüm an, was eine Kombination aus beiden ist.
Aber du hattest eben unterschrieben und dann hast du es durchgezogen.
Nee, ich hab das sofort zugesagt. Einmal, also weil ich Peter tatsächlich...
War ich eine Kuckucksuhr? Ja.
Ich habe leider kein Foto von dem Kostüm.
Ja, wir suchen das raus. Ja. Wir reichen das nach.
Aber jedenfalls, also natürlich, Peter ist ja einer der wenigen, der sich über Jahre da hält, wo er ist.
Ja.
Ich finde das ganz, also ganz bewundernswert und das war sofort klar, dass ich da mitmache. Aber das Abgefahrenste war tatsächlich, dass ich dann diesen Tourkalender durchgucke.
Und es war eine Vorstellung am Geburtstag.
Und er spielt, ja, aber nicht nur am Geburtstag meiner Mutter, sondern am Geburtstag meiner Mutter in Berlin.
Nein, ist nicht dein Ernst.
Okay. Und dann habe ich gesagt, ich muss unbedingt in Berlin. Und dann hieß es aber, ja, da ist aber Ray Garvey schon.
Ja.
Und dann ja, mussten alle stark sein. Dann musste ich da auch Gast sein.
Ja.
Was ein bisschen unangenehm war. Ich hatte dann meine bisschen ganzen Sachen geübt.
Ray, weil Ray hatte sich auf das Kuckucksuhren-Dasein mehrere Monate vorbereitet.
Das war ganz verwirrend, weil ich dann was ganz anderes singen musste, als ich eigentlich geprobt hatte.
Egal.
Und es war wirklich dann ganz romantisch. Dann ist meine Mutter zum Soundcheck gekommen. Also so um 16 Uhr schon, wo die dann irgendwie checken, ob sich alles gut anhört. Und dann steht die ganze Band, also die ganze Peter Maffay-Band im Kreis, in der Mitte der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Und so mitten im Soundcheck, also mitten in irgendeinem anderen Lied, was sie eigentlich gesungen haben, singen die plötzlich gefühlt zu 10 Happy Birthday.
Oh Gott, ich fange gleich an zu weinen.
Es war ganz rührend. Also 9 haben auch Tims Mutter gesungen.
Tims
einer hat Rays Mom gesungen.
Ist doch egal.
Aber es war ja, kann man sich ja vorstellen.
So, und jetzt setze ich noch einen drauf. Ich glaube, an dem Tag war ich auch in der Show.
Nee.
Kann das sein? War das der Tag, wo Peter Maffay einen Muskelriss hatte?
Kann durchaus sein.
Ja. Da haben wir uns nämlich backstage noch getroffen und ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit deiner Mutter unterwegs warst.
Ja, gut, die war jeden Tag da.
Ja, so, okay. Aber ich war...
Das ist, glaube ich, am ersten Tag in Berlin gewesen, dass er sich da...
Kleine Geschichte dazu, tatsächlich sehr, sehr, sehr amüsiert an dem Tag, weil mich hatte man ebenfalls irgendwann mal, hat Peter mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Kameliendame zu singen. Und ich war gekommen und habe mit meinem Sohn mir die Show angeschaut, war total begeistert, war allerdings etwas irritiert an der Stelle, wo die Kameliendame auftrat und die Rolle von Uwe Ochsenknecht gespielt wurde und ich kurz und dachte, ich werde inzwischen ersetzt durch Uwe Ochsenknecht. Entschuldige bitte. Ich habe es letztens schon mal erzählt, aber es war tatsächlich einer meiner schönsten Momente. Wunderbar. Und ich habe Peter Maffay in einer kleinen roten Unterhose gesehen, weil er sich massieren ließ in der Pause, wo ich nun partout in seiner Garderobe war.
Krass.
Auch das werde ich gemischt mit Uwe Ochsenknecht in der Form nicht mehr vergessen. Kombi.
Ja, was muss er aber auch abermals anerkennen. Also man muss sich vorstellen, dass Peter wirklich nicht mehr laufen konnte. Ich weiß nicht genau, was er hatte.
Der hatte Muskelriss, hat er mir hier erzählt. Und sie haben ihm Roller besorgt und er ist dann mit so einem coolen Tretroller einfach diese ganzen Gänge gefahren, anstatt sie zu laufen. Da meint es halt super.
Und das ist tatsächlich einer meiner schönsten Momente gewesen. Also erstmal war es, glaube ich, für Peter eine unfassbare Überwindung, mit diesem Roller zu fahren, was eigentlich super war. Als Zuschauer war es super, aber da musste man ein bisschen auf ihn einreden, dass er das wirklich gut findet. Und beim letzten Konzert in Berlin habe ich dann so aus Spaß vorgeschlagen, wir könnten doch mal am Ende beim letzten Song, wenn wir Ich fühle wie du, nee, nicht Ich fühle wie du, ich wollte nie erwachsen sein, ist es, glaube ich. Genau, den haben wir am Ende nochmal zusammengesungen. Und da könnten wir doch mit dem Roller auf der Bühne ein bisschen rumfahren, habe ich so aus Spaß mal vorgeschlagen.
Ja.
Und dann ist darüber aber nicht nochmal so richtig gesprochen worden. Ich laufe auf die Bühne hoch, Peter steht auf der Bühne mit dem Roller. Gib mir diesen Elektroroller. Und das ist nicht einer von diesen Neumodernen, die so langsam fahren, sondern einer von denen, die illegal,
also getuned waren.
Mit denen man nicht auf der Straße fahren darf, sondern nur quasi auf Privatgelände. Und man muss sich einfach vorstellen, ich auf dieser Bühne, keine Ahnung, 15.000 Menschen, und das ist eh jetzt wirklich auch für mich sehr aufregend.
Ja.
Vor allem auch einen Song singen, der jetzt nicht mein Song ist. Ein Peter Maffay-Konzert, alles ganz aufregend. Dann schiebt er mir, während er singt, beziehungsweise während ich gerade singe, schiebt er mir diesen Roller rüber.
Mhm. Und
gestikuliert so, Tim, du fährst es bitte mal hier von hier hinten auf der Bühne, bitte in die Mitte der Halle damit. Und der muss dazu sagen, das ist halt das Ende des Konzertes gewesen. Sprich, da war alles voll mit Konfetti und alles war schon rutschig und warm. Ja,
und du warst betrunken und so weiter. Nee,
das nicht, aber jetzt habe ich dann auch beim Singen die Geschwindigkeit von diesem Ding runtergestellt. Also er hat so verschiedene Beschleunigungsstufen. Peter guckt mich nur so wissend an und sagt so, also ne, schüttelt so mit dem Kopf, stellt es wieder auf die fünfte Stufe. Ja, und dann musste ich quasi in diese Menschenmenge mit diesem Ding reinschießen. Bin aber einmal davor überhaupt mit so einem Ding gefahren.
Ja, klar.
Boah, bin gestorben. Ich glaube, ich bin 3 km/h gefahren, so ganz bisschen nur gedrückt. Leute haben wahrscheinlich gedacht, es kommt was ganz Großes und ich bin dann einfach ganz langsam mit dem Ding gefahren. So, oh, ich möchte das nicht.
Nee, es ist, ich finde es sowieso wahnsinnig schwer, zu singen und gleichzeitig noch irgendwie was anderes zu machen. Ja. Machst du Choreografien? In deinen, nein. Hast du so eine spezielle Handbewegung? Ich habe letztens mit Mark Forster auf der Bühne gestanden und Mark Forster macht ja die ganze Zeit so. Und dann gibt es welche, die sich die ganze Zeit hier vorne so hingreifen. Was machst du?
Es wechselt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade immer mache. So? Aber auch sowas, eher sowas.
Auch was, ja, so mit der Hand, so. So als würde man auf so einen etwas größeren Po fassen.
Jetzt muss ich mich selber, mal noch achten.
Ja, man muss sich manchmal kontrollieren selber. Guckst du dich dann an hinterher nach so Auftritten?
Nee. Aber ich versuche tatsächlich, das Zappelmaß
gering
bei Auftritten gering zu halten.
Neigst du zum Zappeln?
Nee, aber ich glaube, wenn ich nicht darüber nachdenken würde, würde ich ständig so Übersprungshandlungen machen.
Ja, ich weiß.
So ständig den Mikrofonständer anfassen, auch wenn das Mikrofon gar nicht auf dem Mikrofonständer ist. Ja. Und lauter so Quatsch.
Ja, ja, was man halt so macht, wenn man Popstar ist tatsächlich. Aber ich finde, ich gucke mich nicht an, weil sonst denke ich immer, es war doch nicht so gut, wie ich dachte. Weil ich finde eigentlich hinterher immer alles super. Und dann, aber ich denke mir so, das war echt ganz cool. Und wenn ich mich dann angucke, würde ich denken, dass vielleicht meine Frisur doch nicht so gut war, wie ich dachte.
Okay, das denke ich immer, dass sie nicht gut war. Die Frage stelle ich mir gar nicht mehr, ob sie gut aussieht.
Ich rede auch gar nicht mit dir über deine Frisur, tatsächlich. Das interessiert mich gar nicht, aber ich wollte es einmal kurz aus journalistischer Sorgfalt einmal erwähnen. Weil ich finde, es kann kein Interview geben, wo man es nicht erwähnt irgendwie. Ja. Aber hast du je drüber nachgedacht, eine Lösung zu suchen für das Problem?
ich habe mir einmal die Haare, als ich so eine Pause von Auftritten hatte, aber klar, dass ich ein halbes Jahr nicht im Fernsehen bin, habe ich die mir einmal kurz geschnitten.
Ja,
das war zum ersten Mal, dass ich wirklich, also das Boulevardmedien mich spannend fand.
Mhm. Aber so ein
Weil sie ganz sicher waren, ich habe eine Krise.
Die Wolle, die bahnt sich ja ihren Weg.
Ja, aber das sah nicht aus. Ja. Vielleicht sieht das irgendwann, wenn ich irgendwann mal so aussehe, wie alt ich wirklich bin, dann könnte ich noch mal kurz probieren. Aber aktuell müssen die Haare ein bisschen länger sein.
Ja.
Aber die Lösung ist tatsächlich gewesen, die nicht ständig mit Shampoo zu waschen. Seitdem kümmert es mich auch wirklich einfach nicht mehr.
Sondern
die
einfach
nur so ein natürliches, sie liegen dann da irgendwie und das ist dann, ich bin da mittlerweile ganz...
Ausspülen einfach nur, mit kaltem Wasser spülen.
Ja, und dann so, immer wenn es anfängt zu riechen.
Und dann wieder, dann nochmal spülen.
Nee, aber wirklich,
man soll nicht so viel seifen und so. Das ist gut, dass du das ansprichst. Das wollte ich schon lange mal auch hier besprochen haben. Man soll nicht die ganze Zeit einseifen.
Das ist jetzt,
ich zum Beispiel war heute Morgen joggen und ich habe noch nicht mal geduscht. Ich schwitze allerdings auch nicht.
Auch nicht so gesund wahrscheinlich.
Nee, aber ich schwitze nicht deshalb nicht, weil ich so wahnsinnig toll trainiert bin oder weil meine Poren verstopft sind, sondern ich streng mich einfach nicht doll genug an.
Was aber, Ude, ich bin ja im Nebenberuf Lauftrainer. total Quatsch. Aber lustigerweise soll man ja nicht schwitzen beim Rennen. Da rennt man zu schnell, wenn man schwitzt.
Mo, mein Reden. Ich laufe immer genauso.
Ich eine Waffel essen hier? Ich gucke mich die ganze Zeit an, die Waffeln hier.
Ja, komm, iss die. Ist die von unten raus? Unten sind sie ein bisschen weicher als oben.
Ohne Besteck?
Ohne Besteck? Wie isst man denn Waffeln mit Besteck?
Nee, alles gut, ich wollte nicht.
Wo kommst du denn her?
Aus dem Osten.
Oh, aus dem Osten. Ja, aber das ist ja nicht eine Entschuldigung für alles. Jetzt entschuldige mal bitte.
Wir hatten ja kein Gesteck.
Nee, wir hatten ja nichts. Was ist auf deinem neuen Album? Weil gleich wirst du Glitzer im Gesicht haben. Bringt mich zu der nächsten Frage. Lustige Überleitung. Wir hatten es schon darüber. Was hast du in deinem Gesicht? Auf dem Album?
Ach so. Jetzt soll ich mal die Frage verstehen.
Sag's ehrlich.
Glibber.
Ach, Glibber. Okay.
Also die Zusammensetzung ist mir jetzt selber nicht so richtig klar.
Okay, und da kam dann einer zu dir und hat gesagt, pass auf, Tim, wir machen ein neues Album. Und
nee, das ist tatsächlich meine Idee gewesen.
Und da haben wir uns überlegt, wir schmieren dir Glibber ins Gesicht.
Nee, es ist tatsächlich eigentlich meine Idee gewesen.
Okay.
Weil ich wollte unbedingt, das Album heißt ja Filter.
Ja.
Und ich wollte unbedingt, dass auf dem Cover ein quasi physischer Filter zu sehen ist. Also um das klar zu machen, dass das irgendwie, also ich nicht finde es, auf der einen Seite ist das Cover irgendwie Kunst, auf der anderen Seite ist es sehr verstörend.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch das Ziel dieses Covers gewesen. Filter kann ja irgendwie eine Sache schön machen, kann aber auch Sachen.
Ja, welche Art von Filter? Also Filter, Instagram-Filter, jetzt nicht Kaffeefilter oder ein Kalkfilter oder so.
Genau, also eher ein Kamerafilter.
Filter, verstehe. Ach, siehst du, ich hatte erstmal einen Kaffeefilter gedacht und mir gedacht, der ist so nah am Volk.
Ich liebe auch Filterkaffee.
Ich liebe das. Okay, ach ja, dann hast du Glibber als... Und es ist so bläulich eingefärbt. Sieht tatsächlich aus wie einer dieser typischen runterladbaren.
Genau, also es ist einfach... Also, am Ende ist das wirklich doll als Kunst gedacht. So viel
sag's immer noch mal dazu.
Jetzt gar nicht reininterpretieren.
Nein, sag's einfach immer noch mal dazu.
Also wenn man dann das ganze Artwork sieht, spielt nämlich der Glibber immer wieder eine Rolle. Wurde das, glaube ich, dem einen oder anderen klarer, was damit gemeint ist, weil wir da verschiedenste Sachen immer wieder in Verbindung mit diesem durchsichtigen Glibber versehen, um auch zu zeigen, wie skurril es eigentlich ist, auf alles einen Filter zu legen.
Das stimmt. Ja. Ich glaube, dass Filter, ehrlich gesagt, wenn ich so darüber nachdenke, ein ziemlich schlauer Titel ist.
Ja, ich weiß es nicht, weil da, also ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich find ihn auch super,
ja,
weil er für mich tatsächlich was Positives ist. Also weil eigentlich ist ein Filter für mich was irgendwie das Beste aus einer Sache rausholt. Also ne, ich liebe es, Fotos zu machen, und also richtige Fotos zu machen.
Nicht mit nur einer echten Kamera.
Mit einer echten Kamera. Und da ist ein Filter halt eher was, ne, mit dem man irgendwie das Beste rausholt. Eher was Positives. Und mittlerweile durch den ganzen Social-Media-Wahnsinn hat es eher sowas... So die Bedeutung von Übertünchen bekommen, habe ich so das Gefühl.
Ja, vor allem, wenn du einmal angefangen hast zu filtern, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir mal das runtergeladen, so Facetune oder so, und dann habe ich mich fotografiert, weil ich mir immer dachte, wie kann das sein, dass andere so geil aussehen und ich nicht, ja?
Ja.
Und dann habe ich mir das runtergeladen und dann habe ich gesehen, ich kann mit meinem speckigen kleinen Zeigefinger einfach über mein Gesicht fahren und alles wegmachen, was da ist. Und dann sieht das total geil aus und es passt zu der Ästhetik, die ja momentan vorherrschend ist, weil es ist ja alles Filter. Also auch, ich meine, wenn du mal durch Charlottenburger Cafés gehst, dann wirst du sehen, es ist Filter everywhere. Ja?
Real-life-Filter.
Sehr lange Wimpern, die Weddinger Schaufel hier an den Fingernägeln und dann viel Filter, so, auch im normalen Leben. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt mache und anfange, ich kehre nie wieder zurück ins normale Leben.
Ja.
Tatsächlich.
Aber das ist ja, ich finde es tatsächlich einfach auch ein spannendes Wort, weil genau, man würde heute entweder an Kaffeefilter denken oder an Filter, den man irgendwo drauf legt, jetzt bildtechnisch gedacht. Aber wir filtern ja lustigerweise auch schon, also bei allem, was wir tun, filtern wir die ganze Zeit. Wenn wir jetzt miteinander reden und man überlegt, wie sage ich eine Sache, welche Sache sage ich, ist ja auch schon quasi ein ganz viel Weglassen von Dingen.
Ja, oder eben gerade eben unbedingt sagen. Also filtern ist ja auch Umgang mit Sprache sozusagen.
Genau.
Und das und ist
auch,
ja dein...
Also ich finde auch, es wurde ja immer so verteufelt, dass man bei Instagram das ja nur das gefilterte Leben wäre und die Leute sich immer schöner machen, als sie sind. Aber alleine schon ein Foto auszuwählen und da drei Fotos ist ja auch schon filtern. Und ich finde das tatsächlich einfach irgendwie spannend, weil das auch eigentlich eine positive Eigenschaft unseres Hirns ist, einfach Entscheidungen zu treffen, Dinge wegzulassen, weil sonst würden wir einfach wahnsinnig werden, wenn wir immer alles... Ne, alles, was wir auch sehen, immer alles gleichzeitig wahrnehmen würden. Man muss sich ja irgendwie fokussieren.
Ja, das stimmt. So. Und manche Kinder zum Beispiel haben die Diagnose, dass sie keinen Filter haben. Und die hören zum Beispiel das Ticken der Uhr genauso laut wie die Sirene, die an ihnen vorbeifährt. Und deswegen sind die mega himmelig.
Genau, und deshalb, das wünscht man dann, glaube ich, keinem.
Nein, deswegen. Also ist, dein Album zu kaufen wäre ein Anfang, wenn man so eine Diagnose hat. Einfach sich den Filter, sich den Filter kaufen.
Ja, grundsätzlich einfach. Nur sich auf dieses Album
konzentrieren. Und alles andere alles mal weglassen. Andere
wegfiltern.
Tierschädel. gehst du selbst Gassi oder hast du jemanden, der das
Ja, ich lasse gehen,
Wo gehst du denn da mit deinem
Hund? Lässt du Gassi gehen? Hast du einen Hund?
Nee, ich habe keinen Hund, weil ich eben weiß, ich würde nicht Gassi gehen lassen und ich würde es aber auch nicht selber machen.
Nee, ich mache das selber.
Ehrlich?
Also tatsächlich habe ich gerade einen Freund, der die ganze Zeit bei mir schläft. Weil der von Hamburg nach Berlin gerade zieht. Und
lass mich raten, keine Wohnung findet? Ja.
Ja, einfach, ich weiß nicht, ob er keine findet oder keine sucht.
Ja, so frag ihn. Ich finde, nach 4-5 Monaten kann man fragen.
Ja.
Ja,
ja, das sind erst 3 Leute. und nicht am Anfang ist er halt immer mit diesem Hund rausgegangen. Das habe ich dann irgendwann hab ich gesagt, du, das ist total nett, aber ich möchte das unbedingt alleine machen, weil ich das tatsächlich morgens, auch wenn es immer anstrengend ist und ich jedes Mal mein Leben hasse, weil heute war es nämlich 1 Grad heute Morgen.
Ich weiß.
Aber es ist dann irgendwie, wenn man dann fertig ist und auch währenddessen doch irgendwie ganz schön. Frische Luft jeden Morgen, es hat irgendwie was.
Mir ist letztens folgende Idee gekommen. Ich habe Hühner und Hasen und tatsächlich, wenn ich wach werde, kümmere ich mich sofort um die Tiere, lustigerweise, ja?
Hühner und Hasen.
Und gehe raus und versorge die und bringe denen was zu essen und koche ich Reis. Und ich glaube, letztens hat jemand zu mir gesagt, die fressen den Reis auch ungekocht. Aber ich koche den natürlich und dann lasse ich ihn abkühlen und dann mische ich ihn mit Eierschalen und Kohlblättern. Und jetzt habe ich einen Kohlkopf aufgespießt auf so einen Draht und dann habe ich das aufgehängt und jetzt picken die von diesem Kohlpendel sozusagen Sachen runter, weil sie sollen ja auch irgendwie intellektuell ein bisschen gefordert werden. Ich schweife ab.
Aber jetzt aber Hühner,
ja?
Ich habe auch mal drüber nachgedacht, mir Hühner zuzulegen.
Ja, mach es.
Mir wurde davon abgeraten, weil die ja sehr laut sind die ganze Zeit.
Und naja, auch sehr viel es kommt auf die Grundstücksgröße an.
Ja, gut.
Die scheißen sich um den Verstand, ja. If you want to know exactly.
Deswegen ja. Habe ich es dann gelassen, tatsächlich.
Ja, das stimmt. Die kacken sehr viel. Ich bin auch hauptsächlich mit dem, aber es ist nichts gegen ein Kaninchen. Weil ein Kaninchen kackt am Tag, ich schätze jetzt mal, 300 dieser runden Schokopops-Köttel aus.
Kekel.
Und es ist wirklich so, dass man sich das nicht vorstellen kann, weil die essen 2 Möhren und ein bisschen Trockenfutter, aber die kacken am laufenden Band.
Wäre mir nix.
Aber das ist süß, weil das ist kleine, gepresste, das sind Pellets. Ich glaube, damit kannst du einen Ofen beheizen, glaube ich. Jetzt mal ganz ehrlich. Trockene, harte, nicht riechende, angenehme Dinger. Während Hühner tatsächlich da hinten was raus, meine Mutter sagt Stratzen. Und ich finde, das Wort trifft es ziemlich gut. Schönes es ist Bild. Eine Mischung aus durchsichtig, weiß, grau, braun, irgendwas. Und es ist irgendwie einfach absurd. Und sie machen es auch, während sie fressen. Also das ist tatsächlich was, das würde man, glaube ich, selbst als Mensch nicht so hinkriegen. Ja. Irgendwie, während die essen. Und die sind völlig schamlos.
Und die legen aber auch Eier regelmäßig.
Die legen Eier. Und die sind süß, die sind auf mich bezogen. Ich bin sozusagen die Hühnermarkt. Und wenn ich durch den Garten laufe, dann laufen die hinter mir her. Weil die glauben, dass ich natürlich immer
das
was zu
essen
habe.
Das ist nämlich eigentlich, ja. Quasi,
es ist toll.
Laufen also, einem nach, ohne Fragen zu stellen.
Ja? Du hast die Möglichkeit, doch. Du hast doch einen Garten, oder?
Ja, nicht mehr. Ich habe mich wieder.
Du hattest doch gerade ein Haus gekauft, ja. Habe ich doch mal irgendwo gesehen.
Ja, ich habe beschlossen, ich möchte alles wieder kleiner und.
Ach, du wirst mal sehen, da kommt wieder die Großphase gleich. Die müssen sich immer abwechseln.
Ja, nee, also so die Hausphase kommt bestimmt irgendwann nochmal, ja. Aber so in groß. Das nee. Ist tatsächlich irgendwie. Also ich liebe es, Dinge so im Garten zu machen und handwerklich Sachen zu tun. Ich liebe es. Aber man kann das so mal so eine Woche sich irgendeiner Sache widmen, ist okay, aber man muss das nicht ein halbes Jahr machen. Und ich habe dann immer so, nehmen wir so neue Projekte ausgedacht, zum Beispiel irgendwie Keller entkernen und da irgendwie, keine Ahnung, Studio reinbauen und so. Mhm. Und dann ist man da plötzlich so ein halbes Jahr beschäftigt.
Ja, klar.
Und dann stelle ich irgendwann fest, das ist irgendwie, nee, damit, das
dann lieber
ist
doch
zu
nicht.
Viel.
Und vor allem ein großer Garten ist echt viel Arbeit. Es ist wirklich viel Arbeit.
Ja.
Also alleine Laubhaken, ich habe jetzt sehr viel Laub gehakt.
Habe ich
so.
Nicht gehakt, keine Chance.
Ich mache das schon. Also, weil ich will mich auch selber drum kümmern, weil ich mir denke immer, jetzt irgendjemand bestellen, der es macht,
ja,
finde ich auch doof,
nämlich,
weil dann
ja.
Bin ich nämlich so, dann lebe ich das ja gar nicht mehr, weil dann kann es ja jeder einen großen Garten und dann kommt einer und macht alles und du setzt dich dann nur rein. Vor allem, ich sitze noch nicht mal im Garten. Ich arbeite nur im Garten, weil dieses Sitzen und Genießen, das mache ich eigentlich ja. Gar nicht.
War nee. Bei mir genau das Gleiche.
Ja.
Und genau der Gedanke, ich mag das, also ich habe kein Problem damit, Sachen abzugeben,
ja.
Aber wenn das quasi gar nicht mehr alleine ginge, selbst wenn ich wollte, also wenn ich jetzt, ne, jetzt ja. Mal denke, Mensch, jetzt nee. Bin ich mal motiviert, das mache ich mal. Und wenn
Abtorn.
Das dann nicht mehr geht, das ist wirklich nicht meins. Das ist der Ossi in mir, glaube ich. Das kann ich nicht.
Nee, das sehe ich genauso, der Ossi in mir.
Und ich habe zwischendrin hatte ich Schafe, damit die sich quasi um den Garten kümmern. Das hat so gut geklappt, bis
keine Wiese mehr war. Nein, natürlich nicht. Aber hat dir das vorher keiner gesagt? Die rupfen das Zeug natürlich mitsamt der Wurzel raus.
Das war einfach zu viel zwischendrin.
Wie viel waren es denn?
Zwischendrin war es aber so 20.
20 ja. Schafe im Garten, bist du bekloppt?
Ja,
da brauchst du ein Feld, da brauchst du drei Hektar um Schafe.
Das ist kompliziert zu erklären, aber der quasi ein... Also da war auch so ein bisschen Wald mit dran,
okay.
Der dazu zu dem Grundstück gehört.
Ja, aber Schafe stehen nicht im Wald, die wollen auf der
Wiese. Doch, da können die auch ziemlich gut essen. Dafür ist es auch ziemlich gut, dass
okay.
Die dann so zwischendrin sich ein bisschen kümmern.
Ja.
Aber das war halt kurz abgesperrt, weil ich da einen neuen Zaun drum gemacht habe. Und deshalb waren die plötzlich auf einer kleineren Fläche.
Ja.
Und da haben die sich gut gekümmert.
Haben die sich gut gekümmert.
Ja.
Ich kann mir, aber jetzt, ich sehe dich jetzt nochmal mit ganz anderen Augen,
ja,
mit nacktem Oberkörper.
Oh ja.
Also,
auf denn so Holzfällermontur tatsächlich.
Oh Gott. Und dann, ja. Und dann haust du da diese Zäune da in dieses weitläufige Grundstück.
Den Zaun habe ich nicht selber gemacht, aber ich habe sehr viel mit Kettensägen hantiert.
Oh Gott.
Oh, darf ich, glaube ich, gar nicht laut sagen, dass ich das. Ich habe gar keinen, darf das gar nicht offiziell.
Hast du keinen Kettensägenführerschein?
Nee.
Muss man da eine Prüfung machen?
Ja, nur wenn man im öffentlichen Gebiet.
Hast du im öffentlichen Gebiet?
Nein.
Nein. Okay. Wenn du ein Video drehst, suchst du dann alles selber aus, was da mitspielt? Oder gibt es einen, der sagt, pass auf, Tim, ich habe folgende Idee, du sitzt im Porsche und klingelst an der Tür?
Also beides irgendwie. Das hängt wirklich davon ab, wie komplex es ist. Also wenn es jetzt nur einen, also die werden mit einem dann vorgeschlagen, die Menschen, die da mitspielen. Und dann sag ich, finde ich gut oder finde ich nicht gut.
Gibt es da Positionen, die du dir genauer ansiehst?
Ich spüre, worauf du da abziehst. Aber ich finde tatsächlich, das muss einfach doll passen. Also ich bin nicht immer ein visueller Typ, aber bei sowas ganz doll.
Klar.
Und finde irgendwie...
Lange Beine und große Brüste müssen sein.
Nee, ja, noch nie. Doch, bei einem Video ist eine junge Frau mit großen Brüsten dabei. Bei dem Hochvideo. Das ist ja, mir aber erst aufgefallen, als das Video fertig geschnitten war.
Gott, scheiße, die hat große Brüste. Warum haben wir die genommen?
Also ganz entscheidenden Stellen. Da bin ich so, Gott, was ist denn da los?
Bei hoch immer.
Ja. Irgendwie jetzt immer, wenn dann der Refrain anfängt, der letzte Refrain, boah, habe ich mich erschrocken, als ich das fertige Video gesehen habe und dachte, was
ist das? Oh nein, dabei ist ehrlich gesagt, große Brüste können ja eher in einem Video mitspielen, was runter heißt, finde ich. Aber gut.
Ja, gut, das ist die Frage, welche Altersgruppe man ansprechen möchte. Ja, das ist genau das. Also meistens ist es so, dass das vorgeschlagen wird von der Produktionsfirma, die das dann macht, oder vom Regisseur. Mhm. Und dann sage ich, ja, finde ich super oder finde ich nicht super. Und da hatten wir aber in letzter Zeit, muss ich wirklich sagen, da muss ich auch mal quasi loben. Mhm, weil ich gerade die letzten Videos, die wir gemacht haben, also ne, finde ich unfassbar, den Cast. Und ich habe da wirklich nichts mit zu tun. Ich habe keinen dieser Menschen vorgeschlagen. Ich frage mich, wo man diese Leute herholt. Das passt wie die Faust aufs Auge.
Aber ich frage mich, wofür werden überhaupt noch Videos gedreht? Wo läuft denn das?
Das frage ich mich auch.
Wo senden die das?
Das frage ich mich auch. Das ist ja, also,
gibt es noch Musikfernsehen?
Ja. Ich habe erst gestern wieder bei Instagram hat jemand ein Foto gemacht, wie bei MTV ein Video von mir lief.
Ist nicht dein Ernst?
Ja.
Also es gibt noch MTV, das wusste ich gar nicht.
Ich weiß nicht, ob es jemand... Also,
hast du MTV zu Hause?
Nicht.
Also bestimmt, mein Fernseher kann kein MTV empfangen.
Keine Ahnung, ich gucke kein... Also ich gucke nicht dieser... Also guck, wie heißt das? Serielles Fernsehen, lineares Fernsehen gucke ich nicht mehr.
Gott, ja!
Aber einfach, weil...
Das also, höre ich jetzt immer häufiger. Letztens hat jemand zu mir gesagt, du guckst wahrscheinlich sogar noch fern. Ich arbeite sogar noch im Fernsehen.
Ja, weil ich... Also ich finde, also grundsätzlich, ich gucke mir auch so Sendungen an.
Ja.
Aber ich... Also wenn es eine Möglichkeit gibt, das ohne Unterbrechung zu sehen, dann gucke ich das natürlich lieber ohne Unterbrechung. Ja, weil
das hören die gerne.
Viel weniger
bei
Zeit.
Den Privaten.
Ja, ich zahle ja, ich, ja.
Ja, ist ja auch so. Ist ja, ja tatsächlich so. Du kannst dir das nicht an, man kann sich es nicht angucken mit der Werbung fast, ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Und beiße die Hand, die mich nähert.
Das ist richtig. Aber tatsächlich
bei uns
läuft
hier in der Show gibt es übrigens kaum Werbung. Also fast nicht. Ab und zu mal eine kleine Unterbrechung, aber wirklich nur fürs Nötigste, sage ich mal.
Was wollte ich jetzt noch zu der Videosache sagen? Achso, ja. Ich glaube, man macht das tatsächlich eher so ein bisschen. Ich finde es immer ganz lustig, den Leuten so eine Interpretationsmöglichkeit von so einem Song mitzugeben. Und ich mag das auch einfach, weil das meistens nicht das ist, woran die Leute als erstes denken und dann immer so ein bisschen irritiert sind. Mhm. Und keine Ahnung, in irgendeinem Leben werde ich bestimmt mal Videoregisseur oder so. Also nicht Film, das nicht, das könnte ich nicht, aber ja. So ein Musikvideo.
Hättest du gute Ideen?
Mir macht das richtig doll Spaß tatsächlich. Und es ist fast immer schade, immer zu wenig Zeit hat und natürlich auch eigentlich meistens kein Budget, um das richtig umzusetzen. Aber mir macht das richtig doll Spaß, mir darüber Gedanken zu machen. Und jetzt die letzten beiden Videos, die wir gemacht haben, die gehören irgendwie zusammen.
Mhm.
Und das wirklich, ich kann da gar nicht beschreiben, wie romantisch ich das finde, wie die entstanden sind. Weil wir da zu viert oder fünft in einem Raum saßen und uns das quasi wirklich von null an überlegt haben. Also wir kamen zusammen, ohne eine Ahnung zu haben, was wir für ein Video drehen könnten.
Bist du gut darin, dir sowas auszudenken? Weil ich kann das nämlich gar nicht, wenn jemand zu mir sagt, denk dir mal irgendwas Verrücktes aus.
Ja, das war
aus.
So Brainstorming-mäßig.
Ja, genau, es ist immer gut, wenn einer was sagt. Es gibt ja immer welche, die haben eine gute Idee. Und dann kann man auf dieser Idee aufbauend irgendwie...
Genau, das hat sich halt so hochgeschaukelt. Und ich finde es einfach lustig, wenn man... Ich bin da rausgegangen aus diesem einen Treffen und hatte beide Videos einfach ein Bild vor meinen Augen, wie das aussehen wird.
Und trotzdem sieht es dann hinterher anders aus.
Ist es so geworden? 1:1 sieht das so aus.
Okay.
Und das muss ich wirklich sagen, also... Nee, ich schreibe ja Songs, das ist ja auch der gleiche Prozess eigentlich, aus dem Nichts irgendwie was erschaffen. Das macht mich sehr glücklich.
Ja.
Aber so bei Film hatte ich das jetzt zum ersten Mal auf die Art und Weise. Ich finde das also...
Ist schon toll, so kreativ.
Mich sehr glücklich gemacht.
Ja, und ich meine, du kannst dich ja mit Kreativität, du hast jetzt, ich glaube, 3 Jahre lagen zwischen den beiden Alben. Und dann in der Zeit hat man ja sozusagen den Freifahrtschein dafür, sich wieder voll zu machen mit Kreativität. Oder? Oder mit Eindrücken oder mit extrem und extremen Gefühlen, oder? Ich würde immer versuchen, also wenn ich jetzt eine CD, ich mache ja CDs, aber egal, wenn ich jetzt mal eine richtige CD machen würde, ja? Also eine, die echt die Leute interessiert, sage ich mal, dann würde ich wahrscheinlich, und wenn ich, wie alt bist du?
34.
Wenn ich 34 wäre und keine Kinder und Ding und alles hätte, dann würde ich sagen, jetzt mache ich mich voll mit extremen Gefühlen. Und dann würde ich
aber
alles
durchmachen. Achso, mit Absicht mache ich das aber nicht. Dafür bin ich nicht Künstler genug für.
Nee, gell?
Es gibt bestimmt so Künstler, die sich auch so fühlen und dass so diese Esoterik da drin haben, wo ich überhaupt nichts habe.
Überhaupt nicht.
Aber ich habe das überhaupt nicht.
Also du willst nicht die Grenzen ausloten?
Nee, ich bin da wirklich, also was Musik angeht, das ist irgendwie...
Es ist 14:30 Uhr, ich schreibe jetzt ein Lied.
Tut mir fast total leid, aber es ist wirklich ganz unromantisch, wie ich Musik schreibe und auch was, also... Ich ist dann romantisch, wenn ich Musik höre und die mit mir irgendwas macht, das ist super romantisch. Aber wenn ich so schreibe, das ist wirklich ein ganz... nüchterner Prozess. Aber es, wie du sagst, das ist wirklich, das sammelt sich irgendwie an, das sind Eindrücke, die man irgendwie so hat und die müssen irgendwann raus. Ja. Letztens hat mich einer gefragt, ob ich denn Tagebuch schreiben würde und dann ist mir dabei aufgefallen, dass wenn ich das machen würde, glaube ich, würde ich nie wieder einen Song schreiben.
Weil
das den gleichen Effekt hätte, wie einen Song zu schreiben.
Und wenn es einmal raus ist, dann kann man es nicht nochmal
reproduzieren. Genau, wenn ich das aufschreibe, ist das weg. Und dann beschäftigt mich das nicht mehr und dann habe ich gar nicht den Drang, ein Lied dazu zu schreiben.
Aber ich finde das so toll, dass einen so viele kleine Dinge sozusagen so beschäftigen, dass man sagt, ich blase das jetzt auf und mache einen großen Song daraus. Ist es mir wirklich, weil ich, bei mir unterteilt sich die Welt im Prinzip in 5 große Themenbereiche. Liebe, Essen, Sex, Kinder, Garten, sage ich jetzt mal.
Auch Liebe ist alles Liebe.
und dann denke ich mir immer, ich hätte jetzt, also ich würde dann so sagen, naja gut, ich liebe dich, ist schön mit dir. Und also ist es mir ein Rätsel, wie man sozusagen so kleinteilig ins Detail gehen kann, dass du sagst, mir fallen Dinge auf in meinem Leben und daraus mache ich einen ganzen Song.
Das klingt jetzt auch, wenn du es sagst, klingt das auch so mega romantisch. Aber das ist bei mir auch einfach so, meistens hat man ja irgendwie, also fällt mir eine Zeile ein.
Ja.
Und dann überlegt man sich quasi, für was könnte die denn jetzt stehen? Also, ne? Und meistens gibt diese Zeile nämlich genau diese Perspektive vor. Mhm. Also, ne, wenn ich jetzt nur noch Songs schreiben würde, die dich beschreiben, ne, mhm, dann wäre das quasi jetzt, könnte mir das Wort Schnürsenkel einfallen und dann wäre klar, okay, ich beschreibe dich jetzt nur aus der Perspektive eines Schnürsenkels.
Dass du versuchst, mir mit einem Schnürsenkel den Mund finde, für das immer zu verschließen.
Also, das ist ja das, was ich, also, das habe ich immer. Und ich glaube, es geht fast jedem so, wenn man gerade so ein Album irgendwie fertig geschrieben hat und einfach weiß, okay, jetzt muss man dafür keinen Song mehr schreiben, dass man ganz sicher ist, nie wieder ein Lied schreiben zu können.
Ja, das glaube ich auch.
Und dann fällt einem irgendwann wieder irgendeine Zeile ein, wo man denkt, ach guck mal, das ist ja mal nochmal eine schöne Perspektive auf eine Sache, die ich schon 100 Mal geschrieben habe.
Musst du denn überhaupt noch einen Song schreiben? Du hast doch schon genug verdient.
Nee, wahrscheinlich müsste ich nicht. Aber das ist auch nicht mein, also das ist ja das Schöne, dass das nicht der Antrieb ist.
Ich weiß. Du kannst doch jetzt noch Fußballspieler werden.
Boah, nee.
Aber du bist gut.
Ich find's gut.
Wie alle Jungs, die ich kenne, hast auch du Auswahl gespielt. Und
nee,
warst ganz
überhaupt nicht.
Nee?
Nee. Also ich hatte einen Trainer, also einen von meinen vielen Trainern, der Meinung war, ich bin richtig gut.
Mhm.
Und seitdem existiert dieses Gerücht, dass ich ein richtig guter Fußballer war.
Don't dementier jetzt. Aber
doch,
es ist ein bisschen so, also in den Unterlagen, in meinen, ich bin jetzt seit einer Woche dabei, mich auf unser Gespräch vorzubereiten. Du kennst mich ja. Und da habe ich natürlich unheimlich viel auch mit vielen Leuten gesprochen, die mit dir Fußball gespielt haben. Nein. Aber ich habe irgendwo gelesen tatsächlich, dass du schon, also Union Berlin, da in der Jugend halt, da gibt es natürlich viele Unterkategorien, sage ich mal. Und in den untersten Schubladen hast du rangiert, aber bei die sind jetzt Erstligisten.
Genau, die sind jetzt Erstligisten. Als ich da gespielt habe, waren die, glaube ich, Regionalliga.
Ja.
Oder, keine Ahnung, also irgendeine Liga, die jetzt nicht wirklich eine Rolle spielt.
Ja. Aber du hast
die waren jetzt schon so in Berlin, waren wir jetzt schon irgendwie eine gute Truppe, glaube ich. Aber ich hatte auch gute Phasen, aber ich war nicht so richtig.
Also wo denn? Nicht, dass ich mich auskennen würde, aber nur mal so groß, grob, wo rennst du vorne?
Achso, ich habe als ich noch ganz klein war, war ich Stürmer, weil ich einfach schnell war. Das war meine fußballerische Qualität. Ich konnte schnell rennen.
Oh, das finde ich so toll.
Und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, das wird jetzt, das werden die anderen auch schnell.
Schnell.
Und dann bin ich rechter Verteidiger geworden.
Okay. Also hast du
da, wo Philipp Lahm gespielt hat früher.
Gut, hast du kein Problem damit rein zu grätschen?
Ja, ich war tatsächlich ziemlich gut im Grätschen, bis irgendwann mal ein Trainer zu mir gesagt hat, es wäre irgendwie ganz gut, wenn du nicht immer nur den Ball ins Ausschießen würdest. Du könntest ihn auch mal versuchen, zu erobern und im Spiel zu halten.
Okay, gut. Ja aber das finde ich auch, also hast du gar nicht nötig, ehrlich.
Ja, aber Fußball ist auch, wie gesagt, mir hat das Spaß gemacht und auch als Zuschauer finde ich das immer noch hin und wieder unterhaltsam.
Ach, aber hin und wieder? Du hängst total vor der Glotze jedes Wochenende und guckst Bundesliga.
Ja, nicht immer, aber wenn ich richtig...
Weißt du, wo gerade, wie die Tabelle ist und so?
Ja.
Union, es sieht nicht so gut aus. Ich habe es mir gerade angeschaut.
Gladbach ist erster, glaube ich, jetzt, ne? Verrückt.
Ja. Also pass auf, wir haben ein lustiges Spiel. Also lustig wird sich noch rausstellen. Aber meine Redaktion hat es vorbereitet. Insofern 50-50 Chance, dass es lustig wird. Und zwar haben wir, wenn ich es recht verstanden habe, Zitate von Leuten über Fußball und du musst raten, von wem. Ach, das ist immer
schön, weil
man es immer gerne hört. Bist du aufgeregt? Ich auch. Geht los. Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär.
Das habe ich noch nie gehört. Alles andere ist primär?
Ja.
Boah.
Hans Krankl, habe ich noch nie gehört, den Namen. Aber lustiges Zitat. Ich höre einfach gerne, alles andere ist primär.
Ja.
Ist das lustig. So, jetzt pass auf, geht weiter.
Ich hoffe, dass ich eins weiß.
Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß?
Oh, das muss man eigentlich wissen.
Gut für viele
Zitate.
Das
kann nur...
80er. Aber, oder und auch ein bisschen Anfang 90er.
War nicht Lothar Matthäus, nein.
Nee, aber ich würde sagen, war in der Nationalelf.
Andi Möller?
Nee, Andreas Brehme.
Oh, das sind genau die drei, sind die einzigen, an die man da immer denken muss, wenn es um Zitate geht.
Eigentlich. Absolut. Eure Scheißstimmung, da seid ihr doch dafür... Scheißstimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich. Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung zu den Fans. Oh, das gucke ich mir zwischendurch mal an. wo er sagt, dass ich euch hier Tickets, dass ihr hier Tickets für 11 Euro kaufen könnt. Das liegt nicht daran, weil wir den Leuten aus den Logen, die das Geld aus den Taschen ziehen und so. Das ist super, wenn der sich so aufregt.
Das ist, aber ich finde es unglaublich, dass es im Jahr 2019 auch bei den Geldsummen,
ja,
um die es da die ganze Zeit geht, dass das immer noch Vereine so gemanagt werden.
Ja, 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 total.
Und dass einfach immer so,
ja,
aus dem Affekt heraus Sachen gesagt werden, Entscheidungen getroffen werden.
Absolut. Wahnsinn. Und dass auch die eigenen Würstel, sage ich mal, durchgedrückt werden im Stadion.
Ich möchte nicht wissen, so, wie viele Spielertransfers quasi damit gepusht wurden, indem man nochmal so ein paar Würste dazugelegt hat.
Und Kuckucksuhren. Das wird jetzt hier alles hochkristallisiert.
Boah, sind alles gute Zitate, aber ich
kann René immer nur Adler. Torwart, ne?
Ja.
Genau. So.
Boah, ist bitter, wo ich keins weiß. Sie ist letzte Mal gemacht.
Das macht nichts. Es geht ja nur darum, dass wir die Zitate vorlesen. Jetzt passt auf. Sie beneiden mich, weil ich reich, schön und ein großer Fußballer bin. Kein, boah, Deutscher.
Kein Deutscher. Dann ist es bestimmt Neymar oder so.
Ja, es ist Cristiano Ronaldo, nachdem er von Fans von Dynamo Zagreb ausgepfiffen worden ist.
Was, ein Typ.
Ah, ich habe mal so eine Home-Story gesehen von Ronaldo. Ich meine, wir können ja offen über ihn sprechen, weil er wird vermutlich unser Programm nicht anhören. Das war das Frustrierendste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ronaldo mit so, ich glaube, Strumpfsockert irgendwie vor so einem 6x4 Meter großen Flatscreen-Bildschirm mit vier Kindern von fünf verschiedenen Frauen.
Leihmüttern wahrscheinlich.
Mit so einer Tussi, die da so halb auf ihm drauf liegt. Und im Hintergrund sah man so ein beiges, also ein weißes Sofa und sehr viel Spiegel und gekachelter Boden. Das ist immer ganz wichtig. Die Böden müssen gekachelt sein.
Ja, das ist, also ich glaube, dass man so das Fußballerleben, also dass man sich das ganz romantisch vorstellt und das aber gar nicht romantisch ist.
Nein, und vor allem ich auch aus der Perspektive einer Spielerfrau, ja. Du hast einen Typen an deiner Seite, der jedes Wochenende weg ist, ständig sich nur um seinen Körper kümmert, immer tief in sich reinhört und sagt, ich glaube, mein linker irgendwas Muskel zuckt oder zuckt nicht oder wie auch immer, der ständig regenerieren muss, der immer früh schlafen gehen muss, der nur... Ich finde es so grauenvoll, die Vorstellung. Und im Gegenzug dafür darfst du dann mit so einem Nuttentäschchen irgendwie ab und zu dann, da musst du dir den ganzen Scheiß auch noch anschauen.
Ja, aber ich finde ja auch die, also gut, bei Cristiano Ronaldo ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, aber so der gemeine Fußballer, also der...
Ja.
Wenn man jetzt mal so den Durchschnitts-Profifußballer nimmt, diese Karrieren sind ja sehr endlich.
Ja.
Und es ist ja einfach absehbar, dass, ne, wahrscheinlich so Mitte 30 spätestens ist
und
vorbei.
Und da ist nichts zur Seite.
Und dann ist auch so einkunftstechnisch wird es ja dann meistens schwierig.
Ja, klar.
Und da frage ich mich, wo ist jetzt als Spielerfrau, dass man das auch mal...
Ja, das musst du ja dann auch noch vorausschauend managen. Also ich bin da auch, ich kann es immer nicht fassen.
Ich wäre auch gerne Spielerfrau.
Aber der Scheiß, der da immer gelabert wird, da sollten sich wirklich alle mal Gedanken machen, ob wir in Zukunft so weitermachen können.
Rudi
immer
Völler,
diese Geschichte. Ja, das weiß ich auch. Rudi Völler im Sportstudio mit Hartmann. Ja, zu Waldemar Hartmann, ganz genau.
Das hast du aber auch mit Betonung gelesen, habe ich nicht
aber ja, genau.
Mir gesehen.
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf
stecken.
Oh, das
ist aber auch Bremer.
Ja, also hier steht Lothar Matthäus, so, aber ich glaube, langsam habe ich das Gefühl, dass ich mit meinem linken Fuß mehr anfangen kann, als nur Bier zu holen.
Mario Basler.
Thomas Müller. Sehr schön. Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber. Andi Müller. Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel auch.
Oh, stark, weiß ich nicht.
Lukas Podolski.
Oh, nee.
Oh, Mann.
Lieb. Aber es ist aber auch, ich finde das auch gemein, ne? Die müssen die da die ab, ne, 90 Minuten lang sich abkämpfen, Druck bis zum geht nicht mehr und dann müssen die 3 Sekunden danach irgendwelche schlauen Sachen sagen. Also ich finde es auch krass, wenn die das Spiel dann da analysieren, nachdem sie gerade vermöbelt wurden von irgendeiner Mannschaft.
Ja, und das dann immer noch freundlich und so. Ich würde schon allein bei der Frage, woran hat es heute gelegen oder sie wirkten in der zweiten Hälfte unkonzentriert, da würde ich ehrlich, ich würde so unverschämt werden dem Interviewer gegenüber.
Ja, also das ist ja auch, wie soll man das dann, wenn man, während man sich auf diesem Platz befindet, einschätzen? Alleine wegen der Perspektive ist das
schon
schwierig.
Ist ja auch genau das, was dann auch manchmal schon mal einer gesagt hat, dann stell dich doch selber mal hin und spiel, ja? Weil es dann ja auch so ist, dass das ja alle dann schreien, jetzt muss er machen und warum macht er denn nicht und irgendwie so. Also es ist...
Aber Trainer versteht es. Also wenn die jetzt zum Trainer sagen, hier Mensch, woran hat es gelegen? Okay, frag den, der muss das sehen, das ist seine Aufgabe.
Ja.
Aber jetzt dann immer so ein Stürmer, Mensch...
Aber leider.
Bobby war taktisch nicht auf der Höhe. Ja.
Aber man, sie flippen nicht mehr so aus, leider. Es ist alles ihnen wegtrainiert worden.
Nee, also das finde ich ja so, ne, da wird immer gesagt, es ist denen wegtrainiert worden, aber es ist ja von denen, die das jetzt kritisieren, wegtrainiert worden. Ne? Weil jeder, der den Mund aufmacht, wird ja sofort quasi verprügelt. Stimmt. Alle wollen immer, dass alle ihre Meinung sagen, Ecken und Kanten haben, sobald das einer hat, ist der Alarm riesig.
Ja.
Dann wird ja einfach gar nicht mehr differenziert.
Ja.
Deshalb, ich finde es auch schade, dass es so ist, aber es liegt eher daran, wie wir damit umgehen, wenn jemand mal was Kritisches sagt oder was sagt, was ein bisschen aus der Reihe tanzt.
Stimmt.
Und das ist nicht nur im Fußball so, das ist eigentlich überall so.
Das stimmt. Ich habe von dir gelesen, du machst, da hieß es Wohnzimmerkonzerte, dann war ich aber irritiert, dass es in Berlin in irgendeiner riesen Halle stattfindet. Hast du mal ein Wohnzimmerkonzert gemacht bei jemandem zu Hause?
Schon oft tatsächlich.
Bei jemandem zu Hause?
Ja.
Und da konnte man nicht gewinnen bei irgendeinem Radiosender?
Ach ja, unterschiedlich. Mal hier so Fernsehsender, Radiosender.
Erzähl mal bitte.
Es ist tatsächlich genauso, wie man sich das vorstellt. Es ist immer so, wir machen immer mal wieder so Gewinnspiele. Jetzt auch, glaube ich, bald wieder.
Ja.
Und da kann man dann gewinnen, dass ich nach Hause komme.
Das ist ja
mit
toll.
Meinem Gitarristen und dann spielen wir da ein paar Songs. Und es ist wirklich, also...
Ich glaube, das ist ein cooler
Abend. Es ist eine Win-Win-Win-Situation.
Ja,
es ist für mich überragend, weil meistens richtig, also wie hier, sehr gutes Essen zubereitet wird.
Ja klar,
wird.
Die Nathalie, total was meinst du, wie die? Ja klar.
Und man kommt zu Menschen nach Hause, die sich halt auch wirklich total darüber freuen, dass man da ist. Und ne, also die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie ein doofer Abend wird, ist null. Die freuen sich total, können jeden Song wahrscheinlich mitsingen und ja, es ist irgendwie, ich finde das auch manchmal dann so schön, auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, Sachen, die man halt niemals beim Konzert erzählen könnte, weil die Zeit nicht reicht oder weil es auch, ne, keine Ahnung, zu sehr jetzt ins Detail gehen würde. Und ich habe immer das Gefühl, dass das für die Leute dann irgendwie spannend ist, auch mal so ein bisschen zu erfahren, wie eigentlich so Sachen passieren. Und ich finde das tatsächlich
Ja, und ich finde, sobald man in so einem kleineren Kreis ist und sich dann alle mal irgendwann entspannt haben, dann wird es ja auch wirklich... Dann ist es ja wirklich lustig und dann ist es ja auch für dich, dann lässt du dich ja auch drauf ein irgendwie.
Voll.
Weil sonst hat man ja immer so einen leichten Fluchtreflex, dass man sich so denkt, naja, ist gut jetzt und ich muss weiter und,
ja. Und aber so. Das Lustige ist, dass jedes Mal, wenn wir sowas machen, ich denke, wie absurd es ist, dass ich das bei meiner eigenen Familie niemals machen würde. Es wäre mein allerschlimmstes, irgendein Geburtstag oder so von Verwandten von mir zu singen.
Ja, es war sehr lustig, als ich in meine Familie eingeheiratet habe, also in die Familie meines Mannes. Und bis keiner am Anfang so genau wusste, was ich eigentlich beruflich mache, obwohl ich da schon ganz gut, sage ich mal, dabei war hier in Deutschland. Haben sie mich aber immer dafür verwendet, bei runden Geburtstagen, also meist 70., 80. Geburtstage, aufzutreten und zu singen. Und ich habe mich nicht getraut, natürlich zu sagen, das mache ich nicht. Und dann war das immer so, für die Verwandtschaft, die auch teilweise im Ausland lebte, trat dann jetzt immer die neue schrille Schwiegertochter auf mit einem Song von sich selbst. Und es wirkte immer so ein bisschen... immer so ein bisschen wie, naja, komm, lass sie doch, sie will es unbedingt. Ja. Sie will es halt unbedingt, ja.
Genau so sieht das nämlich dann immer aus. Das ist ja immer selber das Bedürfnis.
Ja, ja.
Da aufzutreten. Und ich habe wirklich schon immer, aber ich sehe mich ganz doll auf Bühnen singen.
Ja.
Aber so drumherum finde ich das immer so ein bisschen komisch.
Mhm.
Also ich finde das auch, wird ja zu Sängern, wird ja sehr gerne immer gesagt, sing doch mal bitte was. Einfach so.
Schrecklich.
Und ich frage mich immer, warum man es bei Schauspielern nicht macht. Ich habe noch nie einen Schauspieler gesehen, der irgendwo einfach was vorgespielt hat. Spiel doch mal kurz ein Stück.
Doch, manchmal sehe ich das, wenn ein Schauspieler wieder dafür gebucht wurde, eine Laudatio zu halten für zur Übergabe eines Preises. Dann spielen sie immer, ich halte eine Laudatio. Und das ist immer schlimm.
Aber das hat ja, deshalb gibt es ja auch fast keine Preisverleihung mehr.
Stimmt. Mhm. Die letzten hast du noch eingeheimst. Bambi.
Alles nochmal mitgenommen.
Ja. Aber ich sag dir, es ist echt so. Der Deutsche Fernsehpreis wird nicht mehr übertragen im Fernsehen.
Hab ich auch
schon der Bambi bekommen. Ist auch schon so gut. Was gibt's noch? Die goldene Kamera ist tot. Echo gibt's nicht mehr. Du hast überhaupt gar keine Möglichkeit.
Alles schon
gut,
da.
dass du hier bist. Das ist für dich eine der wenigen Situationen, wo du dich mal nochmal hier ein bisschen in Erinnerung bringen kannst.
Ja, aber das ist also. Der Trend geht ganz doll zur Selbstvermarktung, habe ich das Gefühl. Was ja auch ganz gut ist. Also sind wir beim Thema Social Media. Es ist ja schön, dass man heutzutage aus eigener Kraft sich ein Publikum erspielen kann mit was auch immer. Mit ich schminke mich, ich singe, ich mache was auch immer.
Ja.
Ich mache gute Fotos. Gibt ja tausend Möglichkeiten. Ja, aber gleichzeitig habe ich so die ganzen klassischen, schönen Sachen. Gibt es nicht mehr. Und ich bin wirklich richtig froh, dass ich bin so gerade rechtzeitig noch erschienen auf der Bildfläche.
Die guten Sachen mitzunehmen, ist stimmt.
Die einzige Sendung, in der ich gerne tatsächlich gewesen wäre, die es nicht mehr, also die es dann einfach nicht mehr gab,
Wetten das,
ja.
Ich war bei Wetten das und ich kann dir sagen, ich habe letztens so lustig eine Geschichte von, wer hat das erzählt? Ach, Atze Schröder erzählt, der bei Wetten, dass saß und schon ein paar Mal da war und schon wusste, dass es gegen Ende hin immer recht lang wird und du sitzt eben so, er meinte, hinter, du sitzt in der Mitte des Studios und kurz rechts von dir, kurz nach der Erdkrümmung, ist eine Spielfläche, wo gerade die Dire Straits auftreten und links auch wiederum sozusagen sehr, sehr 200 Meter weit weg wird irgendeine Saalwette gemacht und er meinte, er hätte sich gut vorbereitet und hätte eine Flasche Champagner oder auch zwei mit reingenommen und da waren noch Lena und noch irgendein anderer Deutscher, die eben, sie saß zuletzt noch auf der Couch, weil alle internationalen Stars waren ja schon weg. Dann hat er sich so einen reingelötet mit Lena zusammen, dass sie total besoffen waren. Dann irgendwann rief Thomas nur rüber und dann hat er nur gesagt, ja, ja, er packt's. Und dann hat er aber vergessen, dass er einen Wetteinsatz vorher versprochen hatte, nämlich eine ältere Frau in einem Citroën DS oder was zum Hannoveraner Bahnhof zu bringen. Und er meinte, er hätte sich ein Auge zuhalten müssen, weil er so blau war. Und er hätte noch eine Polizeieskorte mitgefahren und er hätte diese Frau so zum Bahnhof irgendwie.
Unangenehm. Ja, aber das ist jetzt wahrscheinlich ja,
Wetten,
nicht so.
Das warst du nicht bei Wetten, dass?
Zwei, drei Jahre früher hätte ich eine Chance gehabt, glaube ich. Bin aber bei Thomas Gottschalk in dieser lustigen Sendung danach gewesen. Mit Gregor Gysi zusammen.
Ja, da waren alle. Aber das hat keiner gesehen.
Bud Spencer war auch am gleichen Tag da.
Na dann.
Das hatten jetzt nicht alle. Das war richtig aufregend.
Das stimmt. Aber es gibt ja nochmal ein Wetten, dass irgendwie nächstes Jahr. Da musst du dich reinfallen.
Vielleicht habe ich es ja da nochmal.
Nee, ehrlich.
Boah, es wäre richtig stark.
Ich glaube,
es ist eher so, da kommen dann die Helene Fischers dieser Welt. Dafür bin ich zu kleines Licht, glaube ich.
Ich wurde auch noch nicht angefragt.
Ja, ärgerlich. Lieber Thomas.
Lieber Thomas, bitte denk an Tim beim Line-Up deiner Show.
Oh, das ist übrigens einer meiner größten TV-Momente, ohne dass ich je, also dabei im TV war. Mhm. Ich war dabei auch ein bisschen im TV. Ich sang die Nationalhymne in der Allianz Arena in München zur Saisoneröffnung. Vor 2 Jahren war das, glaube ich, oder vor 3 Jahren, weiß ich nicht mehr. Und bin danach, saß ich dann da quasi, wo Uli Hoeneß und so sitzen im Stadion, ne? Wo man sonst einfach nicht hinkommt. Nee. Also keine Chance. Und dann hat Thomas Gottschalk mich erkannt. Also ich war ja schon mal bei ihm in der Sendung, aber ich war ganz sicher, das hat er eine Sekunde später vergessen, dass ich da war. Hat er mich vom Weiten so erkannt und mir gewunken und wollte mir dann so aktiv Tag sagen. Boah, das wäre meine Eintrittskarte zu Wetten, das gewesen. Ja,
da hättest du zuschlagen müssen damals. Aber ich finde das echt toll, dass es immer noch, und das eint uns alle irgendwie so ein bisschen, so ist, wenn man Thomas Gottschalk trifft, dann ist man kurz so, ich werde verrückt, da ist Thomas Gottschalk.
Ja.
Das hat man nur mit ganz
Thomas
wenigen.
Gottschalk und Boris Becker und Franz Beckenbauer wahrscheinlich.
Ja, wobei Boris Becker? I lost it.
Habe ich letztes Jahr war ich bei den US Open Tennis.
Aha.
Zufällig. Ich bin damit tatsächlich zufällig gewesen.
Klar.
Also die waren zufällig, als ich da war.
Ja, ja, die haben sich.
Und da habe ich ihn gesehen, das war wirklich. Ich bin ja tief in meinem Herzen Sportler und es ist wirklich da. Also,
ja, aber bei Boris Becker habe ich ein bisschen vergessen, dass der mal Sportler war. Ja. Okay, ich merke schon, da es fällt bei dir nicht auf fruchtbaren Boden. Aber ich habe bei
Doch,
Boris
schon.
Becker, wenn ich den aber manchmal ich so angucke, denke ich mir, traurig. Womit ist der nochmal bekannt geworden? Ja. Ah, stimmt, der war Tennisspieler. Ja, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber nur hier bei mir im Studio. Aber es bin ich auch gemein.
Aber ich finde, das tatsächlich, ja, das
du
ist
hast
wirklich
recht. Aber es gibt nur ein paar ganz wenige. Boris, gebe ich dir recht, Thomas Gottschalk, Günther Jauch und für mich auch noch Frank Elstner.
Oh ja.
Diese Stimme.
Ja, Wahnsinn.
Und so, das ist toll.
Ach, ja, und Tim, also Leute auch, die man nimmt, also in meiner Jugend, so die großen Fernsehgesichter waren, ne, wenn man die dann irgendwie mal so treffen kann, das ist dann da. Wäre ich auch dann aufgeregt.
Heute, guck mal, jetzt hast du heute mal mich getroffen. Ich war ja auch ein Fernsehgesicht, als du jung warst.
Ich habe die eine andere Sendung gesehen.
Es ist wirklich schrecklich jetzt. Und sagt jemand zu mir, oh, die Grande Dame des Fernsehens. Da denke ich an, ich weiß gar nicht, mir fallen die Namen gar nicht an Hilde Knef oder so.
Ja.
Ja, naja, gut.
Ja, aber das ist,
Mensch, ach komm,
nicht jünger, ne?
Ist ja auch egal. Tim, ich bin außer mir vor Freude, dass du hier bei mir im Studio warst.
Das war's jetzt schon?
Ja, klar.
Boah, ich bin gerade richtig reingekommen.
Ja, tut mir leid, das musst du jetzt an jemand anderem ausleben. Du darfst, das Essen darfst du dir einpacken. Iss dich und trink dich satt. Lass ein bisschen was übrig. Nico Santos kommt ab und zu vorbei und isst unsere Reste, weil er hier direkt ums Eck wohnt.
Ah.
Ja, das aber nur nebenbei. Toll, dass du da bist. Viel Erfolg.
Danke
und
für die
läuft, würde ich sagen, oder?
Ja, beklagen kann ich mich nicht.
Okay. Tschüss.
Tschüss.
Ach, was für ein schönes, lustiges Interview tatsächlich. Der ist mir so ans Herz gewachsen, Clemens.
Ja.
Wirklich. Genauso wie übrigens all unsere anderen Gäste, die schon hier waren. Es ist ja immer so, dass man manchmal mit wenig reingeht und mit ganz viel rauskommt. Also das muss man wirklich sagen. Auch dann, wenn ich manchmal relativ ahnungslos in so ein Gespräch gehe und mir denke, ich weiß gar nichts über meinen Gast und ich bin mal gespannt, ob ich irgendwas rausfinde. Mhm. Man ist eigentlich im Nachhinein immer absolut beseelt. Alle Großen waren hier bei uns im Gespräch und wer Lust hat, vielleicht noch andere Gespräche sich anzuhören, sehr, sehr gerne. Gibt's alles natürlich auf der Webseite oder auf der App und jede Woche kommen neue dazu. Vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich dann und hören uns nächste Woche. Bis dahin, viele Grüße, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. barbaradio.de